Unser Bundespräsident hat ja das Wort geprägt, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist. Da war noch kein Krieg, der inzwischen immer mehr die Züge eines Weltkriegs annimmt. Es geht um unsere Stellung in der Welt. Und Sie alle haben ganz große Probleme, nicht bloß in der großen politischen Auseinandersetzung der Völker, sondern auch in der Welt, wo Sie leben, als Christ dort zu leben. Wie werde ich damit fertig mit den Anforderungen, die an mich gestellt sind? Wie kann ich mich dort behaupten? Wie lebt man denn in der Welt? Es gehört ja zu allen großen christlichen Treffen immer wieder, dass dann plötzlich Theologen dastehen und sagen, wir müssen in die Welt hinein. Es mag ja manchmal so sein, dass Theologen abgeschottet in irgendwelchen Käfigen leben der Wissenschaft oder in Kirchenkanzleien und die dann sagen, wir müssen in die Welt hinein. Aber die vergessen, dass sie ja alle überall in der Welt sind und zwar ganz dick drin. Sie machen die Teuerung mit, sie hören die schrecklichen Nachrichten im Radio und im Fernsehen. Sie erleben die ganze Hilflosigkeit der Politik, die Willkür der Behörden. Sie lesen Zeitung und viel, was alles in ihrem Leben abspielt. Die Welt ist da, wie sie auskommen in diesen Tagen mit ihrem Geld, in der Planung, wo man wohnt, wie alles werden wird. Wie leben wir denn in dieser Welt? Wie kommen wir denn überhaupt zurecht mit unserem Leben? Mich hilft immer wieder der Blick ins Evangelium. War ja ein seltsamer Moment, als Jesus auferstanden war. Da trafen sich die Jesus-Jünger wieder. 11 Mann. War das alles, ja? Der 12. war verschüttet gegangen. 11 Mann und dann steht da, etliche aber zweifelten. Was ist das für ein jämmerlicher Anblick mit der Christenheit? Und das macht uns immer wieder viel Not. Und dann tritt Jesus zu ihnen und spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wirklich? Hast du, Jesus, alle Gewalt? Auch über die kriegführenden Nationen? Auch über die riesigen Schuldenberge? Auch über die Philosophie und die Meinung der Leute? Alles, was in dieser Welt läuft? Hast du die Macht? Ja, sagt Jesus. Und er baut sein Reich in dieser unheimlichen Welt. Und hat extra gesagt, alle Völker, die gehen euch an. Ich sende euch, darum geht hin. Und macht sie zu Jesus-Jüngern. Das ist unser Auftrag in dieser Welt, der größte Auftrag. Wenn sie Größeres gibt es überhaupt nicht, als Menschen zu Jesus-Jüngern machen. Und das muss ich zunächst einmal erklären. Denn wenn man darüber spricht, als Christ in der Welt zu leben, wer ist denn ein Christ? Das kann man selber nicht machen. Das ist nicht leicht, Christ zu sein. Das kannst du auch mit der größten Willenskraft nicht schaffen. Das ist unmöglich. Wie du dich auch anstrengst. Ein Christ zu werden, das ist ein Geschehen, das nur Jesus selber machen kann. Ein ganz großes Wunder, das geschieht, wenn du nicht mehr ein Stück dieser Welt bist, denn das ist doch bei uns allen so. Denn wir sind in der Welt, wir wissen doch, was Welt ist, welche Abgründe die Sünde in unserem Leben schon gerissen hat. Ein Sumpf der Verzagtheit, welche Macht der Satan bei unserem Leben hat. Wie wir in tiefste Verzweiflung geraten, wenn wir mal spüren, wie unsere Gedanken beherrscht werden von ganz schrecklichen Gedanken. Christen in der Welt, ja, wie geht denn das überhaupt? Da muss zuerst eine Veränderung in uns passieren. Billy Graham hat ja einst einen schönen Satz gesagt. Wenn einer in der Garage geboren wird, ist er kein Auto. Und wenn einer in einem christlichen Haus geboren wird, ist er kein Christ. Und wenn du Mitglied in einer christlichen Vereinigung bist, bist du noch lange kein Christ. Was muss denn passieren? Jesus Christus muss in deinem Leben der Herr sein. Er muss einziehen können. Und er muss sich losbinden können von diesen finsteren Mächten. Haben Sie es mal erlebt mit Menschen, die ja besessen waren von den finsteren Dingen? Ob das Neid, Geiz, Hass, Streitsucht ist, Alkoholsucht, Unzucht, was es ist, da kommt man gar nicht mehr los. Da können Menschen weinen und sagen, hilf mir doch. Es gibt bloß eins, zu Jesus kommen und sich ihm ausliefern. Er will dein Herr sein. Und ich habe jetzt für diese Stunde ausgewählt, aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, eure Körper, euer ganzes Wesen darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig angepasst an diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Luthertext, stellt euch nicht dieser Welt gleich, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist doch nur möglich, dass ich ein Christ werde, weil Jesus uns befreit aus der Macht der Finsternis. Du kannst das mit nichts anderem schaffen. Es gibt kein Trainingsprogramm, keinen Kurs, wie man das machen kann. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Sein Blut ist geflossen. Er löscht alles Alte aus. Und es wird alles völlig neu in deinem Leben, wenn du Jesus glaubst und dieses annimmst über der Schuld und Sünde und der ganzen Weltförmigkeit deines Lebens. Es ist wichtig, dass man immer wieder das versteht. Ich ermahne dich durch die Barmherzigkeit Gottes, die an dir geschehen ist. Ich möchte immer wieder Beispiele verwenden. Und mir war das immer so groß wie Wilhelm Hauff, der große Dichter, in seinem Roman Lichtenstein beschreibt, wie in Remstal damals im großen Bauernaufstand Herzog Ulrich, die Aufständischen vom armen Konrad, so hieß dieser Bund, der Terroristenbund, gefangen genommen hatten, der beschreibt das erschütternd, wie die ersten 9 geköpft werden, wie das geklirrt hat, die Knochen gespalten. Und der Jüngste in der Terrorgruppe war der Pfeifer von Hart. Der hat gesagt, ich flehe nicht um Gnade, mein Leben ist verwirkt. Und dann erlaubt sich der Herzog Ulrich einen makabren Scherz. Die Älteren haben noch wieder im Aufgelesen, ein tolles Buch, Lichtenstein. Dann sagt der Herzog zu dem jüngsten Pfeifer von Hart, du, das sind 3 Würfel. Wenn 3 Sechser sind und du würfelst, bist du frei. Da sagt er, ich würfle doch nicht um mein Leben. So was Makabres mache ich nicht. Da sagt der Herzog, und dann würfle ich für dich. Und dann leg schnell die Hand drauf, pasch. 3 Würfel, die gleiche Zahl. 3 mal 6. Und dann beschreibt in diesem Roman Wilhelm Hauff, wie dieser Pfeifer von Hart sagt, mein Leben gehört dem Herzog. Auf der Brücke von Köncken steht noch ein Denkmal. Hat er damals dem Herzog das Leben gerettet, der dann mit seinem Pferd noch in den Neckar gesprungen ist und ihn befreit hat. Das ist ein kleines, schwaches Bild, was ein Christ nie vergessen kann. Im Heidelberger Katechismus, den ich sehr schätze, der auf die reformierte Tradition zurückgeht, dass das Tun des Christen überschrieben in einem 3. Hauptkapitel, warum tun wir das, warum halten wir die Gebote, warum dienen wir Gott? Aus Dankbarkeit. Nie vergessen. Ich wäre ein Kind des Todes, ein Kind der Hölle, wenn Jesus nicht gewürfelt hätte. Er hat sein Leben für mich geopfert. Und das ist der einzige Grund, wie ich ein neuer Mensch werden kann, ein Christ in der Welt. Paulus sagt das so schön, Brüder. Das muss man heute noch mal erklären, weil es ja immer so wild gewordene Feministen gibt, auch in christlichen Kreisen, die gendern wollen. Der Paulus hat nicht an den kleinen Unterschied gedacht, wenn er von Brüdern sprach. Übrigens, bei der Woche der Brüderlichkeit fragt auch keiner, ob du Mann oder Frau bist. Und bei der Bruderhilfe der Versicherung ist auch egal, ob du Mann oder Frau bist. Warum ist denn das Wort Bruder? Hebräer 2. Er schämt sich nicht, Jesus schämt sich nicht, dein Bruder zu sein, egal ob du Frau oder Mann bist, jung oder alt. Er schämt sich nicht, dein Bruder zu sein. Darum reden wir von Brüdern. Wir sind solche, die mit Jesus in der Bruderschaft verbunden sind. Hat doch nichts mit der Geschwisterlichkeit zu tun. Sondern die geht's an, die wiedergeborenen Leute, die in ihrem Leben die erlösende Kraft von Jesus erfahren haben. Und die kennen die schreckliche Macht der Sünde. Und das ist so gewaltig, was Jesus tun kann. Er kann Menschen befreien von der Weltförmigkeit. Wissen Sie, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie das ist in ihrem Leben. Die kommen sich ganz normal vor, ich lebe wie die anderen, wie die im Nachbarhaus, wie überall in aller Welt die Menschen leben. Aber was das bei ihnen war, der Schritt in die Freiheit der Kinder Gottes, hat ja unser unvergessener Bundespräsident Gustav Heinemann 1951 in einer ganz kurzen Bibelarbeit auf dem Kirchentag in Essen gesagt. Er sagte, Jesus stellt alle Maßstäbe dieser Welt, wirft er über den Haufen. Jesus ging in das Haus eines Zöllners, wo die ganze Welt sagt, da geht man doch nicht hin. Und Jesus ist der Retter, der die Gebundenen frei macht. Und wenn du die Kraft des Retters noch nie erfahren hast, kannst du auch nicht leben in dieser Welt. Du musst das wissen, was Jesus dich befreit hat. Und dann kamen diese Worte, die so groß waren. Die Welt will dich furchtsam machen, Angst. Das ist die schlimmste Manipulation, wir haben 2 Jahre lang erlebt. Wenn man uns in die Angst hineingejagt hat, soll das doch deinen Fernsehknopf aus. Hast du schon 100.000 Mal gesehen, wie man die nackten Körper auf der Intensivstation rumdreht? Die Zahlen waren ja nachher gar nicht so schlimm, bis 2020. Man hat ja uns die Zahlen verheimlicht, dass 2018 6 Millionen wegen der Grippe beim Arzt waren und 30.000 gestorben sind damals. Und wie schon war bei der asiatische Grippe und Hongkong-Grippe und was alles, Vogelgrippe und Schweinegrippe und was alles schon gab. Aber man kann Leute Angst machen. Es war nicht untertrieben, 8 Minuten lang, jede Fernsehsendung. Eine Frau, die uns nicht mehr besuchen wollte, sagte, ich habe so Angst. Ich sage, ja, warum machen Sie den Fernseher nicht aus? Sie haben es doch schon so oft gesehen, wie das geht, war ich immer abgeblendet. Er sagte, ja, man muss informiert sein, man hat ja gar nichts anderes mehr gehört. Man kann Menschen verrückt machen. Wenn Sie den ganzen Tag lang einen toten Menschen angucken, werden Sie auch verrückt. Ist doch die Frage, was man anguckt. Man kann doch nicht alles sich voraussetzen und alles vor sich haben, sondern das Wunderbare ist doch, dass uns Jesus heraus hat. Und dann hat er diesen Satz gesagt, wenn die Welt uns furchtsam machen will, wir lassen uns nicht in neue Ketten schlagen. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Deshalb gehört die Zukunft Jesus. Da freuen wir uns auf dieses Große, dass das damals Gustav Heinemann so klar gesagt hat, der übrigens Vorsitzender im Weiglehausverein war von Wilhelm Busch, bis er umgezogen ist ins Bundespräsidialamt, auch bei Ulrich Parzani noch. Im Weiglehaus, dort saß er am Sonntag mit den jungen Leuten im Gottesdienst und hörte die Predigt. Das war ihm wichtig. Die Befreiung durch Jesus. Jesus muss der Retter deines Lebens sein. Und er ist verbindlich für deinen Stand in der Welt. Und wenn das immer wieder bei uns gesagt wird, wir müssen doch in die Welt hinein, dann meinen die ja was ganz anderes, wir müssen uns dieser Welt anpassen, gleichförmig werden. Und ganz schlimm ist es, wenn das noch bei Evangelikalen kommt mit der Idee, wir können die Welt nur gewinnen, wenn wir mit ihnen auf dem gleichen Weg sind. Nein, wir sind auf einem anderen Weg und wir haben einen anderen Herrn und wir haben eine andere Leitung unseres Lebens und wir wollen nicht der Welt gleichförmig werden. Wir wollen uns dieser Welt nicht gleichstellen, weil wir es aus unserem eigenen Leben kennen. Und da können wir immer sagen, wir haben es doch selber erlebt. Wir wissen das doch, wie man ist ohne Jesus getrieben. Von den Lüsten und Begierden dieser Welt. Vom Geld, von der Macht des Geldes, vom Herrschenstrieb, wo man über andere herrschen will. Alles, wo Jesus nicht unser Erlöser geworden ist. Ihr seid teuer erkauft. Wir sind teuer erkauft, nicht bloß mit dem Würfelspiel beim Pfeifer von Hart, sondern mit dem teuren, kostbaren Blut von Jesus. Ich habe es von allen Konfirmanden auswendig lernen lassen. Ich halte das bis heute noch für dringend notwendig, dass man das auswendig lernen muss, was Martin Luther uns im kleinen Katechismus gegeben hat, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Ohne Jesus bin ich ein verdammter Mensch. Mit allen guten Absichten, ja, es kommt nichts raus. Und deshalb haben wir große Mitleid mit der Welt. Und unser Herz blutet, wenn wir sehen, was sie suchen, viele Künste und kommen doch nicht weiter. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Frei geworden von den Einflüssen der Gewalt, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Ich möchte ihm gehören, ganz und völlig. Da sagt der Paulus noch einmal dort in Römer 12, ich möchte euch ermahnen, ganz Jesus zu eigen sein. Und jetzt hat das Jesus toll geordnet. Ich darf es nochmal aufnehmen, dass wir alle in der Welt stehen. Die Mütter, der andere ist bei der Bundespost und der andere ist Lehrer, der andere ist dort in einem Büro. Und das ist ganz arg schwierig, ganz arg schwierig. Das ist ein unmöglicher Platz. Und ihr wisst ja, wie die anderen schon tuscheln. Und er sagt, ich war am Samstag auf der Lahöhe, wie der Spott losgeht. Fleisch gelüstet wieder den Geist. Das geht nicht zusammen. Da geht der ganze, wundert euch doch nicht, ihr wisst doch selber, wie es war, bevor ihr bekehrt wart, wie man spotten kann. Der Hass der Welt ist doch losgebrannt. Aber wunderbar, wie herrlich die Macht von Jesus ist. Ich habe das immer wieder bei meinen vielen Reisen über Beihilfebrüder in den entferntesten Orten der dritten Welt erlebt. Ich erinnere mich noch in Paraguay, einer indianischen Indianermission, lauter ehemalige Indianer, und sagen, wie war denn das bei euch, bevor ihr Christen wurdet? Er sagt mir, der Leiter der Mission, wir haben für Gott nur die schrecklichsten Schmutzwörter gekannt. Gott war für uns die unheimlichste Teufelsmacht. Ich habe einen Kirchenführer in den Papua-Neuguinea gefragt, mit dem Hinter auf der Pritsche saß. Wie waren das, bevor du zum Glauben kommst? Wir waren nur von der schwarzen Magie geprägt. Wenn die Pfeife kam aus der Tamburan-Kulthütte, dann haben wir uns alle versteckt, jetzt sind die bösen Geister los. Wir haben nichts in unserem Leben getan, wer was wollten. Wir haben nur geheiratet, wie es die schwarze Magie uns gesagt hat, wie uns die Teufelsmächte angeredet haben. Man darf das ja gar nicht mehr sagen bei uns, dass diese dunklen Mächte uns regieren. Wir wissen, wie diese unheimlichen Mächte in unserem Leben waren, bevor wir uns bekehrt haben. Und welche starken Mächte sind. Aber Jesus hat Macht und er führt die Gefangenen siegend heraus. Das ist das Große. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diese Welt hineingehen. Mein erster Punkt, geniert euch nicht am Evangelium. Doch, wisst ihr, die Welt lacht, sondern die Theologen lachen. Hast du noch einen pietistischen Glauben? Glaubst du immer noch, Blut sei nötig gewesen? Ich kenne schon an den Gemeinschaften Prediger, die sagen, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Das ist heute alles verbreitet, wie man nach dem eigenen Kopf das alles sich zurechtlegt, wie man vorstellt, wie das alles gewesen sein soll. Es ist noch nie ein Missionar in der Welt willkommen geheißen. Wissen Sie das? Überall in Afrika und Asien, die sagen, hau ab, lass dein Geld da, aber geh. Rassismus ist überall. Bei Chinesen und bei Muslimen und so. Niemand wurde willkommen geheißen. Es muss zuerst die Tür aufgehen, dass Menschen überhaupt merken, wer Jesus ist. Und ich habe entdeckt, immer auch, wenn ich dann mit Leuten gesprochen habe, warum bist du Christ geworden? Das ist interessant, in Nordkorea oder in Kasachstan sind ja auch Muslime. Oder in Iran, warum bist du Christ geworden? Das ist so eine Macht der Islam. In China, eine Professorin Tsingtao, ich vergesse das nicht. Warum bist du Christ geworden? Im Sozialismus hat er alles gelöst. Und dann sagt er, wie wir zum ersten Mal von Jesus hörten. Da hat in mir etwas angefangen, da hat was gezogen. Und immer mehr, ich wollte immer mehr von Jesus hören. Wisst ihr das? Das Einzige, was Menschen zieht. Du kannst Menschen anpredigen und sagen, du bist ein Sünder, hat überhaupt keinen Wert. Erzähl ihnen, was du mit Jesus gefunden hast. Die Freude, die Frieden, die Freiheit. Wie das war in Asien bei Buddhisten, eine buddhistische Inland, Myanmar, Inland, wie sie gesagt, ja wie, ihr wart buddhistische Menschen, ja mit den gelben Kutten sind wir rumgezogen und haben da Brot gebettelt, wie es die Buddhisten tun, sagen, Buddhismus ist toll, eine große Weisheit, aber was ist das gegen Jesus? Weil zum ersten Mal von Jesus und dann ist das erste Mal ein neues Testament in der Hand, dann fangt nicht gleich mit dem an, erzählt ihnen, was ihr an Jesus gefunden habt. Wisst ihr, was Muslime am meisten beeindruckt? Nicht, wenn er sagt, ich bin so gut, sondern sagt, ich bin nicht gut. Ich habe erst bei Jesus gemerkt, dass ich ein verlorener und verdammter Mensch bin. Du bist doch so ein netter Nachbar, sagt der Türke. Nein, nein, wenn du mein Herz kennen würdest. Aber Jesus, der hat mich geliebt und der ist für mich in den Tod gegangen. Alle Muslime haben erzählt, das Zeugnis der Christen von ihrer Verlorenheit und der Rettung in Jesus hat sie überzeugt. Das ist der größte Hebel, der Menschen herausführt. Und das ist so wunderbar. Geniert euch nicht im Evangelium, wie der Paulus dann da sagt, ich gehe nach Rom hinein. Die Römer, das waren ja Leute, die römische Kultur und die römischen Legionäre und die Triumphbogen, was das war, Cäsar, Kaiser Augustus, eine riesen Weltherrschaft. Der Paulus sagt, ich geniere mich nicht in Rom, das Jesus-Evangelium zu finden. Das Jesus stirbt für sündige Menschen. Die haben gesagt, wir haben doch gar keine Sünden. Wir sind doch gut. Wir sind die Besten der Welt. Wir haben alles erobert. Und der Paulus sagt, dieses Evangelium macht selig alle, die daran glauben. Und dann sagt er es, denn die große Not ist, weil die ganze Not ist die geistliche Blindheit. Die Finsternis, die Macht, in der wir drin sind, sie haben alles verdreht. Ihre Gottesbilder sind falsch, ihr ganzes Wesen, ihre ganze Ethik, so falsch ist aufgehört. Dann zählt er das ja alles auf. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir sind alle verlorene Menschen. Wir werden gerecht durch das Opfer von Jesus, an den ich glauben darf. Und das ist wunderbar, wie dann in Rom eine Gemeinde entsteht. Und die sind ins Martyrium marschiert und haben ihre Lieder gesungen. Wie die Hugenotten später, ihre Danklieder, ihre Loblieder. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christus. Wir sind die Reichsten der Welt. Wir haben Zukunft, wir haben Hoffnung. Wir haben das Leben erst bei dir gefunden. Das ist so eine große Macht, dass wir das wissen. Und darum genier dich nicht am Evangelium. Es geht um dieses schlichte Sünder-Evangelium. Kein Gottesdienst, wo nicht davon geredet werden muss. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst, willst du dich retten lassen, willst du es annehmen, dass das Evangelium für die Welt, das ist unser Zeugnis. Und da, wo die Leute um dich spotten, wenn du im Friseursalon arbeitest oder irgendwo, und es kommt das Geschwind, dann erzähl, dass das das Größte in dieser Welt und diesem Jesus gehöre ich und er füllt mein Leben und er hat mein Leben total verändert und was er Neues macht, ganz groß, was er Neues macht, auch in vielen Erlebnissen, bloß noch ein paar, Libanon, gerade der große, schwere Bürgerkrieg, als die Syrer damals einmarschiert sind, waren in den 70er Jahren, einmarschiert sind im Libanon. Und mein Freund Egmont Kuri, der hat ein großes Kinderheim betrieben und die syrischen Panzer haben direkt neben dem Kinderheim ihre 30 Panzer aufgestellt, mitten in Beirut. Der Egmont Kuri sagt, es hat auch keinen Sinn, wenn die Israelis kommen mit ihren Jagdbombern, sind all unsere Kinder tot. Jetzt müsste ich dem Syrer sagen, wissen Sie, wie die Libanesen, die christlichen Libanesen zu den Syrer standen. Und er fasst sie in Herzen, geht rüber, ja, Ordonnanz empfängt. Was willst du vom Oberst? Das ist nicht zu sprechen. Doch, ich muss ihn sprechen. Und dann führt er ihn rein. Und der Oberst sitzt da und liest Bibel. Der syrische Panzerkommandant und am nächsten Morgen werden die Panzer abgezogen, weil der Herr Macht hat über syrische Besatzungstruppen. Wer versteht denn das noch? Und die Schule, die wir dann aufgebaut haben im Niemandsland, das war bloß noch eine Ruine und ich bin durchgegangen und habe die Fotos gemacht, nicht bloß die schrecklichen Schmutzbilder sexistischer Art, sondern die hingeschrieben haben, mir macht es Spaß zu töten, das ist Krieg. Mir macht es Spaß zu töten, dass Menschen, die Väter sind, Spaß haben. Was kann der Teufel zerstören in einem Menschenleben? Aber wie kann Jesus neu machen? Die wichtigste Botschaft, die wir verkündigen müssen, das Evangelium. Wir wollen doch nicht politisieren. Wo sollen wir denn Lösungen haben? Aber der Herr hat Macht über Herzen. Und was er kann Herzen bekehren. Das ist so wunderbar, was er tut. Wir in Württemberg haben ja in Hohenheim unsere Landwirtschaftsschule. Es war das Schloss, wo die Franziska von Hohenheim lebte. Wissen Sie, was die war? Die war die Mätresse, die Hure vom Karl Eugen. Karl Eugen war der, der das Solitude gebaut hat. Ein Ausbeuter ohnegleichen, der schrecklich geherrscht hat. Diese Mätresse ging zu Philipp Matthäus Hahn. Das ist doch der Leiter der Hahnschen Gemeinschaft, dem Uhrmacher in Echterdingen. Und der Herzog hat gesagt, du gehst nimmer darüber, hat sie ihr verboten, hat sie sich verkleidet und ist zur Seelsorge gegangen. Dann ist in Württemberg das passiert, dass die Mätresse den Herzog bekehrt hat und an seinem 50. Geburtstag hat der Karl Eugen von allen Kanzeln Württembergs verlesen lassen: Ich möchte ein neues Leben beginnen und ich werde einen anderen Herzog finden. Mein Leben wurde verändert. Lest doch Franziska von Hohenheim, warum die so verehrt wird bei uns. Was Jesus kann, das kannst du nicht, aber er kann. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Welt dienen und wissen, was diese Welt braucht. Und das wollen wir tun. Darum das Zweite: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht euch nicht gleichförmig mit dieser Welt. Ja, das ist ja der Konflikt. Wie weit kann ich eigentlich gehen mit der Welt? Das ist für jeden Christen immer das große Notvolle. Wie weit kann ich da offen sein und wie weit, wo muss ich aufhören? Mir gefällt das, dass das in der Bibel beschrieben ist, in einer Geschichte, die zweimal erzählt wird. 2. Könige, 1. Könige 22 und 2. Chronik 18. Da war ein frommer König in Juda. Israel war gespalten. Juda, Josaphat, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David. Das war bei den Königen gar nicht so selbstverständlich. Ein bekehrter Mann, der mit Gott wollte, aber er war mit einem Schwager verschwägert, das war der Ahab von Israel in Samaria. Wenn Sie einmal wissen, was das für eine Baalsreligion war, das ist die Aschera-Kult, der Sexkult in Perfektion mit den Baalspriestern und der Prostitution, da gilt alles, was noch ich und was ich will, das tue ich. Dann hat er noch die liederliche Prinzessin geheiratet aus Phönizien. Das war nochmal in allen Wassern gewaschene Frau. Und was die wollte, hat sie durchgekriegt. Er hat gesagt, gib mir die Siegel und dann mache ich alles fertig. Und da hat er ihn eingeladen, den Josef, der Ahab, weil sie verschwägert waren. Und dann saßen sie da mit Glanz und Gloria, wie das die Welt so toll macht. Wir sind die Tollsten. Da war eine Stimmung. Und dann sagt der Ahab, wir machen Krieg gegen Ramoth in Gilead. Und das holen wir uns zurück. Und der Josef hat es ganz gefährdet, so wie Sie es kennen. Er sagt, hast du auch ein Wort des Herrn? Weißt du, dass das Einzige ist, was dich bewahren kann vor ganz bösen Irrwegen? Und der Ahab war natürlich ein Fuchs, wie man christliche Leute reinlegen kann, gottgesinnte Leute. Er hat 400 Lügenpropheten aufmarschieren lassen. Die sind rumgerannt, der eine hat sich nur Hörner vorne hingemacht. Du wirst die Syrer aufreiben. Da ist denn kein Prophet mehr da. Und da kommt der Micha und der steht sogar auch noch unter dem Eindruck und lässt sich auch noch kurz einwickeln. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Jesus hat uns gewarnt in der Endzeitrede vor der Verführung, dass wir plötzlich die Ordnungen Gottes nicht mehr haben, die gelten sollen. Aber das Gesetz ist doch abgegeben. Nein, das Gesetz ist in Jesus erfüllt. Und wie hat Jesus in der Bergpredigt das Gesetz ausgelegt? Beim Wahrheitssagen oder beim Ehebruch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Jesus hat das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt. Wie wird er heute in christlichen Kreisen umgegangen mit den Worten der Bibel? Ja, kann man die Bibel wörtlich nehmen? Wie denn sonst, wenn ich sie nicht wörtlich nehme? So ist uns gegeben. Und Jesus sagt, es Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Um ein Haar wäre der Josef in diesem Krieg, der dann war, umgekommen, wenn Gott ihn nicht noch beschützt hätte. Und das kennen Sie auch von manchen Irrwegen, die wir beschritten haben, wo wir ohne Gottes Wort gegangen sind. Will es Ihnen noch sagen, wer das Wort Gottes uns so eindeutig gelehrt hat? Und das ist ganz wichtig, dass wir das heute wieder betonen, weil wir längst in den Kirchen zur Welt geworden sind und uns angepasst haben, gleichförmig, ja sogar oft vorauslaufend, der Welt noch vorausgegangen sind in all den schrecklichen Entwicklungen unserer Zeit. Ich will es jetzt gar nicht aufzählen, weil Sie sie alle kennen. Und gesagt, das können wir alles umgestalten. Dietrich Bonhoeffer, der ist aufgewachsen in einem sehr liberalen Haus eines Universitätsdozenten in Berlin, vom Christentum nicht viel mitbekommen, liberales Haus, und dann war es der Konfirmandenunterricht, und dann waren es die Lieder von Paul Gerhardt. Und dort hat er Jesus gefunden, in einer so deutlichen Hingabe, und sein schönstes Buch ist das Buch Nachfolge. Und da sagt er diese Sätze. Nur der Gehorsame glaubt. Das ist Dietrich Bonhoeffer. Du musst Jesus aufs Wort glauben. Nur der Glaubende gehorcht. Das Wort Gehorsam, das in unseren Kreisen so verpönt ist. Das müssen wir neu lernen. Ich muss der Bibel gehorsam werden. Wie denn sonst? Das Wort Gottes. Allein so kann ich doch zum neuen Leben kommen. So kann ich doch erst Christus finden, dass er in meinem Leben Raum gewinnt. Und wenn manche immer wieder erschüttert sind über die Feindschaft der Welt, dann überrascht sie das. Sie müssen bloß stutzig werden, wenn sie die Welt lobt. Wenn sie die gottlose Welt lobt, da stimmt was nicht bei ihnen. Wenn Bonhoeffer in diesem Buch Nachfolger ausnimmt, was es heißt, Matthäus 10, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wissen Sie, wie das ist, wenn man ein Schaf ins Wolfsgehege lässt im Zoo? Es ist nur zerrissen. Dann sagt Jesus, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt, weil er dich auch bewahren wird. Aber du bist in einer unlösbaren Situation. Ich habe in meiner Gemeinde verschiedene Männer gehabt, die waren mit einer gottlosen Frau verheiratet. Es gibt auch umgekehrt Frauen, einem gottlosen Mann verheiratet. Das ist ein schweres Leben. Ich kenne eine Familie, wenn die Hausandacht halten, geht die Mutter raus, weil sie so eine Allergie hat gegen alles Evangelium. Ich will allen jungen Leuten sagen, geht nach dem Wort des Herrn. Das ist der einzige Weg, wo man gehen kann. Dietrich Bonhoeffer, der uns das zeigt. Und dann war ihm gerade die Bergpredigt. Wie ist denn dieser Nachfolger? Und da steht in der Bergpredigt drin. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Das sind Jesus' Worte. Und dann erzählt er, wie dann, wenn er kommt, die Leute in der Tür stehen und klopfen, lass uns rein. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Aber wir haben doch für dich Wunder getan. Denken Sie mal. Wir haben für dich prophetisch gesprochen. Ihr sagt, ich kenne euch nicht. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? So einfach, was Jesus von uns will. Er will von uns gar keine großen Wunder. Er will, dass wir folgen ihm und dann in der Bergpredigt noch weiter. Das Haus, das auf den Felsen gebaut ist, wenn du es aufs Wort Gottes gründest, ganz herzlichen Dank für die Lache, dass ihr eine Bibelkonferenzstätte seid. Aber das muss in unserem Leben sich widerspiegeln. Ich will nichts gegen das Wort Gottes tun. Und das haben wir. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Über 2000 Jahre lang wurde das Wort Gottes immer wieder in der Christenheit bekämpft und wie stark. Und dann kamen die Klugen und haben gesagt, das kann man doch heute nicht mehr. Und wir haben immer noch die gleiche Bibel, kein Satz fehlt. Finde ich ein Wunder Gottes. Und bei den Indianern, bei den Eskimos und bei den Sinti, ja, die gleiche Bibel. Das ist der Weg, wo wir den Herrn finden, wo wir wissen, wie wir in der Welt leben können und was unser Auftrag in der Welt ist. Der große Helmut James Graf von Moltke, der ein Gut hatte in Schlesien, hat ja zu einem Kreis gehört, die sich Gedanken gemacht haben, wie wird das sein, wenn Hitler nicht mehr da ist. Er war kein Widerstandskämpfer, hat das Attentat nicht gut geheißen, weil er sagte, kein Tötungsdelikt soll sein, aber er hat sich mit einer Neuschöpfung Deutschlands beschäftigt, das hat genügt, vor dem Volksgerichtshof verurteilt zu werden zum Tode. Und in dieser Zeit, interessant, die Briefe an seine Frau sind erschienen, dicker Band mit 1000 Seiten, ist er aus einem, er war ein Kulturprotestant, ganz normaler Mann, der ein bisschen vielleicht in die Kirche ging ab und zu. Eugen Gerstmeier hat den Inhaftierten Kassiber zustecken lassen, dass das möglich war. Bibelworte. Und im letzten Brief an seine Frau, wenig über 40 Jahre alt, zwei junge Buben waren da, schreibt er, ich habe keine Angst mehr, weil ich weiß, Jesus ist da. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Ich habe es erlebt, als der Freisler, der Vorsitzende vom Gerichtshof, gebrüllt hat wie ein Irrer. Nehmen Sie Ihre Befehle aus dem Jenseits oder von Adolf Hitler. Das war völlig klar. Das Feigenblatt ist ab, hat er geschrien. Ja, das muss bei Ihnen auch ab sein. Ich höre auf meinen Herrn, ich habe nur einen. Ich bin nicht gleichförmig mit der Welt. Und ich weiß, dass diese Welt von der Sünde geprägt ist und ohne Gott ist. Und darum will ich den Weg gehen. Und das ist für unser Christenleben ganz entscheidend wichtig. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Wenn einer nicht umgedreht ist und Christus der Herr ist im Leben, hat es keinen Wert. Das brauche ich, dass er mein Herr ist. Und auch das Letzte. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern dient Gott. Da wird das Wort Gottesdienst gebraucht. Bei uns wird ja das Wort Gottesdienst vielleicht auch von vielen jungen Leuten falsch gestellt. Und sie meinen, sie müssen Gott ein Opfer bringen. Der Gottesdienst ist zuerst der Dienst, wo Gott uns dient. Darum die Predigt. Das wäre das Missverständnis in der mittelalterlichen Kirche, dass sie meinen, das Abendmahl, das Messopfer, das werde Gott gebracht, wie sie so hochgehalten haben. Heute hat sich die katholische Kirche umgedreht. Der Priester steht hinterm Altar und spricht zur Gemeinde. Alles ist eine Gabe Gottes, die Rechtfertigung, die Sündenvergebung. Gott dient uns, damit wir im Leben draußen in der Welt unsere Leiber hergeben. Das geht's drum, der Platz im Leben, wo es drum geht. Dort, wo die schwierigen Verhältnisse sind. Wie lebst du denn mit deinem Leben? Wie machst du denn das? Und das ist so wichtig, dass er mich verändert und erneuert. Ich bin entsetzt, dass Christen große Pläne haben, was sie alles wollen. Ganz große. Wir wollen die Welt verändern. Ich wollte die auch gern. Ich würde auch gerne abschaffen, dass es keinen jüngsten Tag mehr gibt und auch keinen Weltuntergang mehr gibt und alles. Sondern ob wir das Klima ändern können. Glauben Sie das, dass Sie das Klima ändern können? Wir in Deutschland, ob wir es ändern können? Ganz toll, wir schaffen die Armut ab, wir werden AIDS ausrotten. Aber das sind ganz tolle Sprüche heute in den großen Weltorganisationen, was alles da kommt. Wir wollen. Wenn ich nur für Jesus brauchbar bin, ich will dem Herrn dienen, Herr, ich bin bereit, gebrauche mich. Tod oder lebendig, ich will dir dienen. Und es ist ganz interessant, Baden und Württemberg, was war das in der Erweckung? Schlichte Leute. Und plötzlich sind Werke der Diakonie entstanden. Kinderheime, Rettungsanstalten, Alkoholiker, Sanatorien, ehemalige Bundeskanzler Hans Kiesinger, der unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg war, hat mal gesagt, wenn man Württemberg und Baden ansieht als Musterländle, da war gar keine Aktion, aber es war eine Macht da. Das kann man gar nicht erklären. Dass unser Land so geprägt wurde, der Südwesten, da waren gläubige Leute ganz schlicht. Ich darf das in einem Beispiel aus der Weltmission ergänzen. In den 70er Jahren hat es eine ganz große Rolle gespielt, die Theologie der Revolution in Lateinamerika. Im Losungsbüchlein hat man ja immer, das ist ja tot, die Theologie der Revolution. Bis heute im Losungsbüchlein steht auch wieder ein Vers drin vom Helder Camara von der Theologie der Revolution. Leider ist sie noch nicht ganz gestorben. Da spricht ja heute kein Mensch mehr dafür. Damals hat man in Kirchen Waffen geliefert für die Tupamaros. Die Tochter eines der angesehensten liberalen Professoren der Theologie ist im Kugelhagel als Tupamaro-Kämpferin gestorben, eines in Württemberg, in Tübingen lehrenden Theologieprofessors. Die Theologie der Revolution, da war man so verschrien, das war alles. Wir müssen der Revolution uns anschließen. Was ist dann in Lateinamerika passiert? Eine evangelikale Bewegung, die Pfingstkirchen, viele andere, die Bibelbewegung, Zuwachsraten von 10% pro Jahr, lebendige Christen, der Religionssoziologe Peter Berger in Boston, vor 4 Jahren gestorben, hat immer gesagt, das ist eine solche große Bewegung, größer als der islamistische Terror. Das verändert Menschen. Er hat gesagt, das können die Kirchen gar nicht machen. Jeder dieser Gläubigen hat Christus ergriffen und hat durch Christus das Bibelwort ergriffen. Und der Macho, das ist ja der Mann, der die Frauen ausbeutet und hurt und säuft, was er kann, das ist plötzlich der treusorgende Familienvater. Das war in Chile und überall in den Ländern, Venezuela, eine ganz große Bewegung. Leider ist es jetzt in den letzten Jahren etwas abgegangen. Peter Berger hat das so noch immer herausgestellt, dass das als Soziologe hat er das festgestellt, das Evangelium ist eine, er selber war ja Jude, eine Kraft gewesen an Menschen. Wir brauchen es doch gar nicht von den Religionssoziologen, wir wissen doch aus der Apostelgeschichte, was das gibt. Was ein gläubiger Mensch kann, wenn Jesus durch seine Hände kann. Und das dürfen wir vergessen, es waren nicht nur die Leute, die in der Diakonie, in der inneren Mission das gemacht haben. Das Gleiche können wir in der Weltmission sagen. Sondern auch die Leute, die Opfer gegeben haben. Was durch diese Opfer an Schäden in der Welt entstanden ist. Wir sind ja selber in so einem Werk hier auf der Lache. Was da entstanden ist, Kurt Schäfer und Meyer Gerber und wie sie alle heißen, die Familien. Und da hat Gott etwas gesegnet. Die Hingabe für Jesus ist das einzig Lohnende in der Welt, wo etwas herauskommt für die Ewigkeit. Das ist ganz groß, etwas Neues. Ich möchte schließen mit einem Wort. Mein Bruder Rolf, ich habe es jetzt erst entdeckt, hat einen Vortrag vorbereitet gehabt bei der Gruppe Christen im öffentlichen Dienst. Und hat, wie seine Gewohnheit war, alle Vorträge bis ins hohe Alter wörtlich aufgeschrieben, auch wenn er sie frei gehalten hat. Und in der Nacht vor diesem Vortrag hat ihn Gott heimgerufen. Der ist im Internet, Sermon Online drin, unter dem Stichwort Kirche und Welt, Rolfs Ansprache, und da hat er von meinem Vater erzählt. Und dann darf ich dieses Zeugnis auch weitergeben. Als ich 1938 geboren bin, war mein Vater strafversetzt als Beamter. Er war Lehrer und konnte kein Beamter werden. War Assessor. Im Kultministerium hat gesagt, wir können die Hand nicht mehr über sie halten. 38, halber Gehalt, war das fünfte Kind. Und dann war die Frage, Niemöller war damals freigesprochen worden im Prozess, aber auf den Treppen des Gerichts hat die SS ihn in Haft genommen und ins KZ gebracht. Und da die bekennende Gemeinde in Württemberg eine kleine Delegation gesucht und mein Vater wurde gefragt, ob er die Leitung dieser Delegation übernimmt der bekennenden Kirche. Er hat gesagt, es war ganz schwierig, da muss man seine Personalien ausfüllen, was sie als Berufsstand angeben darf, wo das schon vor dem Hinauswurf war. Da hat er gesagt, es ist ganz toll, wie Jesus das macht. Sie sind durchgerungen, bei manchen, bei der Gestapo sind sie gleich rausgewandt. Beim Finanzministerium sind sie durchgedrungen bis zum Vorzimmer des damaligen Finanzministers Schacht. Und der Stellvertreter hat gesagt, wir sind so erschüttert über das Unrecht, das hier in diesem Land passiert, 1938. Wir Christen brauchen doch nicht feige sein. Sie wissen, dass Bodelschwinger als die Euthanasie war, man wusste noch gar nicht richtig. Bei Hitler Auge in Auge gesagt, hier wird gemordet. Und Hitler hat gesagt, es stimmt alles nicht. Aber es war so. Das ist unsere Art. Wir haben auch keine Angst vor den Großen der Welt, ihnen ins Gesicht zu sagen, vor Gott ist das nicht recht, was du hier tust. Aber das ist ganz wunderbar. Jetzt muss ich es doch noch hinzufügen, weil das eine Sache ist, die noch als letzter Punkt dazugehört. Mein Vater hatte sein Arbeitszimmer nach dem Krieg, war im Ministerium, hat das Berufsschulwesen in Baden-Württemberg aufgebaut, die Fachschulen, zweiten Bildungsweg. Neuen Schloss, nachts um 11 hat immer noch das Licht geleuchtet. Tief in die Nacht hineingearbeitet. Dabei hat in seinem Zimmer ein Wort von meinem Bruder Rolf schreiben lassen, ein Vers, der nicht mehr in unseren Gesangbüchern kommt. Von der Eleonore von Schwarzburg-Rudolstadt. Mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt, gib, dass man dem Weltgetümmel die Ewigkeit sehr vorgestellt. Ich habe immer wieder mit Theologen darüber gesprochen. Sagen, ein Christ muss mit beiden Füßen der Welt stehen. Der darf nicht von der schnöden Welt reden. Irgendwo muss ihr Verhältnis zu dieser Welt auch gebrochen werden. Der Paulus sagt, wir leben in dieser Welt, aber nicht mehr als Bürger dieser Welt. Haben, als hätte man nicht. Wir treiben Geschäft, aber das ist nicht das Letzte. Selbst, er hat es noch bei der Heirat, da wird man es am schwierigsten fallen. Machen, als die weinen und als ob sie nicht weinen. Horst Mäsch steht da im Griechischen, wie wenn man es nicht wäre. Denn das Schema dieser Welt vergeht. Mein Vater war im Parlament und war überall drin. Ich kenne keinen Menschen, der so seinem Amt verpflichtet war. Und als er mit 57 Jahren die Nachricht bekam, er hat schwer Krebs, hat er 3 Stunden seinen Schreibtisch aufgeräumt und ist ins Hospital gegangen und gestorben. Hat uns das gesagt? Das Größte ist das, was noch kommt. Und es fehlt unserer Welt heute ganz arg, wo man 98-jährige Leute aus dem Altenheim, die Demenz sind, noch auf der Intensivstation ein halbes Jahr rumschiebt und vollfüttert mit Medikamenten. Wir dürfen in dieser Welt auch ganz offen reden vom Sterben. So wie es in den alten Liedern drin war. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon. Wir wollen eine Ewigkeitssehnsucht haben bei aller Liebe zu dieser Welt. Und ich darf das doch sagen als einer, der bald 84 Jahre alt ist. Ist doch herrlich. Es gibt nichts Größeres und dann gucken Sie ins Wort Gottes rein. Darum habe ich ja gesagt, es ist unverantwortlich, dass wir die Sterbenden nicht mehr begleiten. Aber das darf kein Staat von uns tun, dass wir nicht die Sterbenden begleiten mit der nötigen Schutzausrüstung. Ich will ja mal sterben, wenn wir jemanden haben und jetzt eine Krankenschwester ist, die mir sagt, Jesus ist da und du bist in seiner Hand geborgen. Der gute Hirte ist bei dir. Und das dürfen wir auch in unserer Welt sein, sie ist arm. Weil sie nicht die Hoffnung hat, die Worte, die so groß sind im Alten Testament, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Was ist das? Er wird unseren nichtigen Leib verklären. Was wird das einmal sagen, wenn du keine Schmerzen mehr hast? Wenn du Jesus gleich sein wirst. Ich sage das immer so gern für jeden von uns. Es könnte ja sein, heute holt mich der Herr heim. Bitte nicht reanimieren, mach doch keinen Quatsch. Sondern dankt Gott und seid bereit und hinterlasst den Angehörigen auch nochmal. Ich erlaub's nicht. Wenn der Herr weiß, die Zeit, ich sterbe keine Stunde früher oder später, aber ich will doch nicht gelähmt im Altenheim liegen mit der Hirntod und was weiß ich alles. Das ist doch schön gemeint und gut, beim jungen Mann mit 28 ist doch das was anderes. Aber wir wollen doch auch bereits an den jungen Leuten das sagen, das Allerhöchste ist, dass wir Hoffnung haben, Zukunft. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, das einzige Ziel, nicht das lange Leben. Auch die Pflegeabteilung im Altenheim ist nicht mein Ziel. Ich will bei Jesus sein. Bei ihm in der Schar vor seinem Thron einstimmen, gibt es eine größere Beförderung, eine herrlichere Zukunft. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass der Herr uns das geben will, dass wir auf dieses große Ziel zugehen. Martin Mosebach hat das schöne Buch geschrieben, die 21, Spiegelredakteur von diesen ägyptischen Arbeitern, die dort in Libyen waren, die von der Terrormiliz gefangen genommen worden sind. Sie haben die Bilder ja gesehen, die mit ihren orangenen Kutten da am Ufer standen. 4 Wochen Gehirnwäsche. Sie sollten rufen, Allahu Akbar. Und dann war das Schwert hinter ihnen, alle 21. Waren 20 aus Ägypten, 10 aus der Arbeit von Maggie Gobran aus den christlichen Kinderheimen von Kairo. Und der eine, der Afrikaner aus Nigeria, der war aus Zufall nur dabei, aber er wollte dabei sein, wenn es ums Martyrium ging. Dann haben sie alle gerufen, Jesus, mein Heiland. Und das ist unser Dienst in der Welt, dass wir das sagen und dass das das Größte ist und dass das der fruchtbarste Dienst, wenn Jesus dich gebraucht in dieser Welt. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns herausgerufen hast aus der Finsternis dieser Welt. Dass du das ganze Elend unseres gottlosen Lebens weggenommen hast, dass wir dir gehören. Du bist unser Herr. So lebe nun nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Herr, bewahre uns, dass wir zurückfallen in unser altes, störrisches Ich, sondern dass du uns gebrauchen kannst. Bring dir auch die vielen Spannungen, in denen wir leben, in der Familie, zur jungen Generation, auch mit den Nöten in unserer Umwelt. Bring dir die ganze Not auch in unserer Stadt und in unserem Volk. Gebrauche uns als Segensträger, dass wir deine Boten sein können mit dem herrlichen Evangelium. Und wir freuen uns, dass du auch in diesen schwierigen Tagen dein Reich baust unter allen Völkern auf Erden. Wie du Menschen rufst in Nordkorea, im Iran, in Somalia, bei den Indianern und bei den Sintis und überall. Aber Herr, erbarm dich der Schwindsucht in unseren Orten, in unseren Gemeinden. Erbarm dich der großen Sünde, dass wir dein Wort brechen und ungehorsam sind und dich verlieren. Gib du einen neuen Aufbruch und neues Leben, neues geistliches Leben bei uns. Dass dein Reich kommen kann, wir freuen uns auf dieses große Ziel. Du hast die Schlüssel der Hölle und des Todes und du wirst auch in dieser ganzen schrecklichen Weltgeschichte, was uns in Offenbarung noch bevorsteht, durch alle Wirren wirst du dein herrlich Reich vollenden. Wir freuen uns. Aber wie wunderbar, dass wir dabei sein dürfen. Wir dürfen noch viele herzuführen, die du gerufen hast. Amen.